Wow, ganz herzlichen Dank wieder für diese gemeinsame Lobpreiszeit, in die ihr uns da hineingeführt habt. Unsere Augen ebenfalls auf Gott gerichtet zu sehen und zu staunen, wie er es auch mit unserem Leben, mit ihrem ganz persönlichen Leben gut machen wird. Auch wenn manche Schwierigkeiten kommen werden, wenn manches nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Und dann trotzdem immer wieder mal Bilanz ziehen zu können, zurückzublicken, um festzustellen, er hat es gut gemacht. Er hatte alles im Griff. Einen guten Weg für jeden Einzelnen, auch von uns. Drei Bilder habe ich mitgebracht, um uns mal einen Einblick zu geben in das, wie es Mose ging, als er so am Ende seines Lebens stand und dann auch zurückblickte über sein Leben und ausblickte in das, was vor der Zukunft seines Volkes stand, der Blick vom Berg Nebo. Und wenn ich mal eine Gelegenheit haben sollte, Katharina, in den Nahen Osten zu reisen, wo sitzt sie? Ah, genau. Dann wäre das eines meiner Top-Reiseziele in Jordanien, einmal auf diese 800 Meter hohe Anhöhe zu steigen, von der Höhe Abarim, der Gipfel, der Berg Nebo, und dann auch diesen Blick mal zu tun, wie es Mose damals getan hat, hinunter über dieses Jordantal bis zum Mittelmeer, soweit das Auge reicht, um diesen Blick zu sehen, den Mose hatte, die letzten Eindrücke, die er mitnehmen konnte von dieser Erde, bevor er dann auch gestorben ist. Und Mose hatte wirklich schon viele Berge bestiegen und viele Gipfelerlebnisse gehabt. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass dieser Blick von dem Berg Nebo am Ende seines Lebens nochmal eine ganz besondere Bedeutung hatte für ihn. Es war ein Blick in dieses versprochene Land. Das Land, für das sie damals vor 40 Jahren losgezogen sind, die Sklaverei, die Gefangenschaft in Ägypten hinter sich gelassen haben und 40 Jahre lang durch die Wüste marschiert sind, um eben genau dieses Land zu erreichen, endlich die alte, neue Heimat wieder zu bevölkern und einzunehmen. 40 Jahre, das ist eine gewaltig lange Zeit. Nur mal zum Vergleich, die DDR dauerte 40 Jahre vom Beginn, wenn man den 7. Oktober 1949 nimmt, die Staatsgründung, bis dann später der 9. November 1989, der Mauerfall, sind es gut 40 Jahre. Das ist eine Epoche, eine lange Zeit, um ein Ziel zu erreichen. Als es für Israel auf den Weg ging, in dieses gelobte Land, in dieses verheißene Land, lebten von denen, die ausgezogen waren, von den Erwachsenen, nur noch 3 Personen. Alle anderen sind in der Wüste dann gestorben oder ums Leben gekommen. Es waren 3 Männer, Mose, Josua und Kaleb. Und eben für diesen Mose, den langjährigen und legendären Anführer dieses Volkes während der 40 Jahre in der Wüste, ist nun der Gipfel des Berges Nebo zugleich sein Abschied. Sein Abschied vom Volk, sein Abschied von seinem Nachfolger Josua, der Abschied von dieser Welt. Es geht für ihn in eine andere Heimat, in die Heimat im Himmel. Das ist sein nächstes Ziel. Mose sollte nicht mehr mitziehen, um diese alte neue Heimat, dieses Land Israel in Angriff zu nehmen und einzunehmen. Für ihn ist die Reise hier an dem Berg Nebo beendet. Sein Auftrag ist erfüllt. Für ihn ist es jetzt wirklich endgültig, im Alter von 120 Jahren Zeit zu gehen. Die Bibel berichtet über diesen Abschied von Mose mit diesen Worten. Ich möchte zitieren, 5. Mose, Kapitel 34, die Verse 1 bis 10. Sie können es hier vorne in der deutschen Sprache mitlesen oder auf den Blättern, die auf die Stühle verteilt worden sind, dann auch in der englischen Sprache, wenn sie Ihnen vertrauter ist. Da wurde es dann so wiedergegeben, was Mose damals erlebt hat. Anschließend stieg Mose aus den Ebenen von Moab auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisga, der gegenüber von Jericho liegt. Und der Herr zeigte ihm das Land von Gilead bis Dan, das ganze Land von Naphtali, das Land von Ephraim und Manasse, das Land Judas bis zum Mittelmeer, den Negev, sowie das Jordanland mit Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Also eben genau dieser Blick, den Sie vorher in diesen 3 Bildern auch wahrnehmen konnten von diesem Gebirge. Dann sprach Gott zu Mose, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, ich werde es euren Nachkommen geben. Ich habe es dir gezeigt, aber du wirst es nicht betreten. Mose, der Diener des Herrn, starb dort in Moab, wie der Herr es angekündigt hatte. Der Herr begrub ihn in einem Tal bei Bet-Peor in Moab. Der genaue Ort seiner Grabstätte ist jedoch bis heute nicht bekannt. Mose starb im Alter von 120 Jahren, aber seine Augen waren nicht schwach geworden und er war noch rüstig. 30 Tage lang trauerten die Israeliten in den Ebenen von Moab um Mose, bis die übliche Trauerzeit vorüber war. Josua, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Deshalb hörten die Israeliten auf ihn und machten alles so, wie der Herr es ihnen durch Mose befohlen hatte. Nie wieder gab es einen Propheten wie Mose in Israel, dem der Herr persönlich begegnete. Soweit dieser Bibelabschnitt aus dem 5. Buch Mose, den Abschied Moses. Dieser Abschnitt ist in verschiedenerlei Hinsicht von großer Bedeutung, das, was damals sich auf den Berg Nebo zugetragen hat. Wir beschränken uns heute mal auf zwei verschiedene Aspekte, um diese Aussage des Textes etwas zu beleuchten. Der eine Aspekt aus der Perspektive von Mose, der nun zu gehen hat, und der andere Aspekt aus der Perspektive Josuas, der jetzt endgültig aus dem Windschatten treten muss, um seine Nachfolge anzutreten. Zunächst einmal Moses Perspektive. Für Mose ist dieses Erlebnis auf dem Berg, dieser Blick hinunter ins Jordantal bis Richtung Mittelmeer und die Landschaft, die sich jetzt hier vor ihm erschließt, der letzte Beweis für die einzigartige Treue Gottes. Gott hat es tatsächlich geschafft, über 40 Jahre lang hinweg dieses Ziel zu verfolgen und jetzt endgültig zu erreichen. Obwohl es zwischendurch, und wir haben die ja kennengelernt, zwischendurch Phasen gab, wo es absolut danach aussah, als ob dieses Projekt Wüstenwanderung und Rückkehr in dieses versprochene Land zum Scheitern verurteilt war. Da gab es wirklich Phasen, an denen Gott drauf und dran war, alles über Bord zu kippen. Und jetzt stand dieses Volk an der Schwelle einer neuen Zukunft, einem Leben in Freiheit. Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe des letzten Jahrhunderts aus der Zeit des Widerstands gegen Adolf Hitler, hat 7 Monate vor seiner Hinrichtung im Gefängnis in Berlin-Tegel ein sehr langes Gedicht geschrieben. Das ist nicht so sehr bekannt, aber es ist hochinteressant. Eben über diesen Abschied Moses auf dem Berg Nebo. Er beschrieb dieses Gedicht auf dem Gipfel des Gebirges. Ich habe ein paar Zeilen daraus entnommen, weil ich die einfach für sehr bedeutsam halte und sehr bewegend finde. Da legt Dietrich Bonhoeffer dem Mose diese Verse in den Mund. Ich zitiere jetzt dieses Gedicht. So zieh denn hin, mein Volk, es lockt und ruft, die freie Erde und die freie Luft. Nehmt in Besitz die Berge und die Fluren, gesegnet von der frommen Väterspuren. Wischt von der Stirn den heißen Wüstensand, und atmet Freiheit im gelobten Land. Wacht auf, greift zu, es ist nicht Traum noch Wahn. Gott hat den müden Herzen wohlgetan. Schaut des gelobten Landes Herrlichkeit, alles ist euer, ihr seid befreit. Auf dem Gipfel des Gebirges steht Mose, der Mann Gottes und Prophet. Seine Augen schauen unverwandt in das heilige, gelobte Land. So erfüllst du, Herr, was du versprochen. Niemals hast du mir dein Wort gebrochen. Deine Gnade rettet und erlöst und dein Zürnen züchtigt und verstößt. Treuer Herr, dein ungetreuer Knecht weiß es wohl, du bist allzeit gerecht. Nur ein kleiner Auszug aus diesem sehr, sehr langen Gedicht. Sie können es im Internet nachlesen oder haben vielleicht sogar ein entsprechendes Buch darüber. Bonhoeffer arbeitet es sehr fein heraus in diesem Gedicht, dass sie diese nächste Station, diesen Einzug in dieses gelobte Land einzig und allein dieser unermesslichen Treue Gottes zu verdanken haben. Er hat sein Versprechen, das er damals den Urahnen Abraham und Isaak und Jakob gegeben hat, jetzt eingelöst. und wiederholt. Während der letzten 40 Jahre musste Mose selber Gott an diese Versprechen immer wieder erinnern, als Gott drauf und dran war und sich wirklich überlegt hat, ob er eigentlich einen Schlussstrich ziehen wollte mit diesem Volk. Mose musste ihn daran erinnern, denk dran, das ist dein Eid, den du geschworen hast. Als es an manchen Stellen wirklich spitz auf Knopf stand und das Volk wirklich drauf und dran war, Gott so verstoßen, dass es ins Verderben läuft. Und wie oft hatte dieses Volk Gottes Treue in Frage gestellt? Wie oft hatten sie sich von ihm abgewandt in der Wüstenwanderung? Wie oft waren sie unzufrieden mit der Leitung Gottes, mit seiner Versorgung, ja, mit dem Manna und den Wachteln in der Wüste? Wie oft wollten sie es einfach nicht glauben, dass es Gott besser weiß als sie und einen guten Weg hat, ein gutes Ziel sie führen kann? Wie oft haben sie misstraut, dass Gott wirklich keinen Fehler macht und weiter blickt, als ihr begrenzter Horizont es ihnen ermöglicht? Und trotzdem blieb Gott dennoch bei diesem Volk in einer unübertreffenden Treue. Er liest mal diesem Volk durch Mose eine Bestätigung dieser Charaktereigenschaft mit diesen interessanten Worten übermitteln. Da wussten sie und wurden darauf gestoßen, dass Gott ihnen die Treue hält. Da sagt er Folgendes: Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Also es ist ein Zeichen dafür, dass sich Gott abhebt von allen anderen Göttern, die in dieser Welt angebetet werden. Seine Treue. Es geht weiter. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Das ist ein Markenzeichen Gottes, ein Charakterzug, sein Wesen, Treue. Und hier steht nun Mose auf dem Gipfel dieses Gebirges und kann nur staunen, wie dieser treue Gott wirklich Wort gehalten hat. Und das können wir gerne auch auf unser Leben oder auf unsere Gemeinde beziehen. Auch wenn wir auf unser Leben zurückblicken. Und Sie haben jetzt vielleicht so manche Stationen Ihres Lebens vor Augen, manche mehr und manche weniger. Da zieht sich aber allesamt unisono diese Treue Gottes wie ein roter Faden auch durch Ihre Biografie. Und da waren sicher Szenen dabei, über die man schnell hinwegblättern wollte, weil sie nicht schön waren, weil sie manche Schwierigkeiten beinhaltet haben. Und da waren manche Szenen dabei, an denen Sie selber auch erbärmlich versagt haben, so wie ich es genauso gemacht habe. Wo wir Gottes Geduld ganz schön strapaziert haben, wo wir hätten mutig hinstehen sollen und wir feige geschwiegen haben, wo wir hätten tragen sollen und wir uns entschieden haben, Last abzuwerfen, wo wir zur Sünde hätten entschieden Nein sagen müssen und wir uns dann fast widerstandslos treiben ließen. Nein, es gibt auch unter den Christen keine einzige Biografie, die dazu Anlass gäbe, sich selbst gerecht auf die Schultern zu klopfen. Und dennoch steht Gott zu seinem Volk. Er ist an Treue einfach nicht zu überbieten. Da ist es gut, selber in seinem Leben immer wieder mal Bilanz zu ziehen. So vielleicht bei bestimmten Schnittstellen im Leben, an Geburtstagen zum Beispiel oder Jubiläen oder bei einem Jahreswechsel oder spätestens dann an der Schwelle des eigenen Todes. So wie es Mose damals ging auf dem Berg Nebo. Was für ein Geschenk, dabei wie Mose zurückblicken zu können und sein Leben zu betrachten unter der Überschrift der Treue Gottes. Er hat uns festgehalten, trotz mancher falscher Entscheidungen, trotz all der Schuld, die wir auf uns geladen haben. Er hat uns nicht verlassen. Und was für ein Geschenk, dann nach vorne schauen zu können, nicht nur auf unsere noch verbleibende Lebensspanne hier auf dieser Erde, die wir überhaupt nicht kennen, sondern nach vorne zu schauen, vor allem auf diese Perspektive der anderen Seite, diese Perspektive der Ewigkeit im Himmel bei Gott, wie er uns in Empfang nehmen wird. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern allein deswegen, weil er treu ist. Und in dieser überragenden Treue hat er selber noch für unsere Schuld, die uns von ihm trennte, bezahlt. Darf ich das mal an der Stelle so ganz direkt nachfragen? Ohne, dass ich jetzt jemandem zu nahe treten möchte. Aber ich finde es sehr wichtig, dass Sie darüber Klarheit haben. Wenn Sie wüssten, dass Ihr Abschied von dieser Erde kurz bevorsteht, sind Sie auf die Ewigkeit vorbereitet? Wissen Sie, wo Sie landen werden, wenn es hier an den Abschied geht? Leben Sie in diesem festen Entschluss, im Leben und im Sterben bin ich in dieser Verbindung mit Jesus Christus und nicht mal der Tod reißt sie ab. Er nimmt mich auf der anderen Seite in seine Arme. Vertrauen Sie Jesus oder glauben Sie ihm? Wenn nicht, dann lassen Sie diesen heutigen Tag nicht verstreichen, ohne das nachzuholen. Es ist so wichtig, hierüber Klarheit zu haben. Am besten gleich hier in diesem Gottesdienst. Sprechen Sie doch ein Gebet mit Ihren eigenen Worten. Sie könnten so lauten. Nur mal ein Vorschlag. Jesus, du bist der Einzige, der mich in den Himmel bringen kann. Ich möchte mich dir anvertrauen. Ich lege mein Leben in deine Hände, dass es so verläuft, wie du es willst. Ich gebe dir meine Vergangenheit, auch mit all den dunklen Kapiteln, für die ich mich schäme und die dir auch nicht gefallen. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz dafür bezahlt hast. Ich gebe dir auch meine Gegenwart, dass ich das will, was du willst, das pflege und tue, was dir gefällt. Und ich gebe dir auch meine Zukunft, dass ich Schritt für Schritt dir vertraue und du mich dann nach meinem Abschied hier ganz gleich, ob er mich jetzt plötzlich treffen wird oder erwartet und vorbereitet, dass du mich in deinem Reich in Empfang nimmst. Amen. Amen, so schließen die Gebete. Heißt auf Deutsch, so sei es wirklich. Ja, dazu stehe ich. Das ist mein innerster Entschluss. Das will ich so. Diese Verbindung mit Jesus eingehen und niemals abreißen lassen. Das ist ein guter Entschluss. Der Treue Gottes unsererseits mit einem eindeutigen Ja zu antworten. Auf diese ausgestreckte Hand von Jesus zu reagieren, indem ich sie nehme und einschlage. Eine Entscheidung, die tragfähig ist in der Zeit unseres Lebens, aber auch noch in der Stunde unseres Abschieds und Todes. Weil diese Entscheidung nicht auf mir aufgebaut ist, auf meiner Willensstärke, auf meiner persönlichen Moral, sondern allein auf dieser unverbrüchlichen Treue Gottes. Er ist der, auf den ich mich aufbaue. Er ist der, der festhält, auch noch in der Stunde des Abschieds. Dieser treue Gott hat Mose damals hinüber begleitet, vom Berg Nebo in seine Herrlichkeit direkt und unmittelbar. Diese Treue Gottes hat auch Dietrich Bonhoeffer direkt aus dem KZ am Galgen hinüber begleitet in seine andere neue Welt, in das Reich Gottes. Und auf diesen treuen Gott kannst auch du dich verlassen, völlig. Und er begleitet dich durch jede Wegstrecke, auch durch die dunklen Täler, selbst noch in der Stunde des Abschieds. Das war Moses Perspektive. Wie geht's ihm, Abschied zu nehmen? Ich möchte nur den anderen Aspekt noch hervorholen, nämlich diese Josua-Perspektive. Wie geht's denn ihm jetzt damit, dass er jetzt auf einmal so richtig hart in den Wind gestellt worden ist, jetzt mal auf einmal ohne seinen Mentor Mose klarkommen musste? Das war für ihn eine schwierige Situation. Denn 40 Jahre lang konnte er von seinem Mentor Mose lernen und sich hinter seinem Rücken auch wirklich in manchen Situationen gut verstecken. Er konnte mit ihm alles besprechen und von seinen Erfahrungen und Erlebnissen zehren und dabei selber eigene neue Erfahrungen hinzuzufügen. Und er lebte in diesen ganzen Jahren ebenfalls mit Gott und suchte seine Nähe. Josua wollte das ebenfalls so erleben wie sein Mentor Mose, direkten Umgang mit Gott zu pflegen. Aber es war jederzeit ausgesprochen positiv, dass er solch einen geistlichen Vater vor sich wissen konnte. Wenn man Fragen hat und wenn man in Krisen gerät, ein offenes Ohr braucht oder ein Rat oder eine Schulter zum Anlehnen. Mose war für Josua so ungefähr 40 Jahre lang ein Windschatten. Wenn es kritisch wurde und das Volk Probleme bereitete, dann hat es immer zuerst Mose erwischt. Und das, was Mose an Prügel abbekommen hat während dieser 40 Jahre in der Wüste, hat dann Josua selber schon nicht mehr so hart erwischt. Aber jetzt, nach Moses Tod, muss er nun unweigerlich raus aus dem Windschatten, selber hart in den Wind. Im Radsport gibt es eine Bezeichnung, die finde ich sehr interessant, die heißt Hinterradlutscher. Das bezeichnet Fahrradfahrer, die während eines Rennens sich immer am Hinterrad des Vordermanns festklemmen. Also praktisch permanent im Windschatten fahren wollen. Also abgesehen davon, dass es verboten ist, das ist also gegen die Spielregel, sind die auch überhaupt nicht sehr beliebt, die das tun. Also sich praktisch so auszuruhen und die anderen für sie arbeiten zu lassen. Da gibt es so diese Windschattenbox. Also das bei langen Radrennen darf die nur 10 Meter zum Vordermann beinhalten, sonst muss er raus. Und wenn er diese 10 Meter beim Überholen zum Beispiel unterschreitet, muss er innerhalb von 30 Sekunden bei den langen Radrennen im Triathlon wieder raus sein aus der Box. Sonst wird er disqualifiziert oder bekommt eine Zeitstrafe aufgebrummt. Also Hinterradlutscher ist nicht so ganz ohne. Ja, man muss da schon gucken, selber zu strampeln und selber hart in den Wind zu gehen. Mir gefällt dieser anschauliche Begriff des Lutschers, des Hinterradlutschers. Was ich mit sagen will, ist Folgendes. Ich finde es eine tolle Sache, in einer Gemeinde, die wie hier jetzt unsere Gemeinde, alle Generationen beheimatet. Ja, die Jüngste wird dann gerade mal ein Jahr alt und die älteste Person ist 91 Jahre alt. Und dazwischen ist so jede Generation komplett vertreten. Ich finde es genial, wie die jungen Leute von den Erfahrungen der Alten profitieren können. Und im Gegenzug dazu, wie die Alten von dem Ideenreichtum und der Energie der Jungen profitieren können. So hat sich Gott wohl auch Gemeinde gedacht, als ein Miteinander von Alt und Jung. Und dazu braucht es nun einfach Leute, die sich so als geistliche Väter und Mütter gebrauchen lassen wollen. Und es braucht andererseits Leute, die bereit sind, die Nähe von solchen Leuten zu suchen und durch sie so eine Zeit im Windschatten zu erleben. Und man kann übrigens auch gleichzeitig Vater und Sohn sein. Gleichzeitig Windschatten erleben von einem, der vor mir geht, und gleichzeitig anderen Windschatten bieten, die hinter einem kommen. Was macht denn solche geistlichen Väter und Mütter aus? Ich fand das jetzt interessant. Ich habe ein Buch gelesen von einem amerikanischen Psychologen Larry Crabb, Christ aus Überzeugung. Der beschreibt 3 Kennzeichen eines von Gott geprägten Vaters. Wobei es natürlich, also für ihn geht es erstmal darum, dass er sagt, vor allem Männer brauchen solche geistlichen Väter. Aber selbstverständlich gilt das auch für Frauen, dass sie geistliche Mütter haben. Das ist nicht nur einseitig auf das männliche Geschlecht zu beziehen. Das erste Kennzeichen dieser Väter und Mütter ist, dass sie den Leuten der nächsten Generation durch ihr Leben, durch ihr Vorbild deutlich machen, man kann es schaffen. Der Weg, den Gott dich führt, der ist gut. Selbst auch dann, wenn es steinig werden sollte oder wenn es mal steil werden sollte oder mal richtig schwierig werden sollte, der Weg ist trotzdem gut. Diese Einstellung, man kann es schaffen, vermittelt Zuversicht, Entschlossenheit. Auch du kannst es schaffen. Das zweite Kennzeichen vermittelt, du bist nicht allein auf diesem Weg, den du gehst. Gott, mindestens Gott geht mit dir. Noch viele andere sind mit auf dem Weg, aber auf ihn kannst du dich zu jeder Zeit 100% verlassen. Gott ist der Treue und der Zuverlässige. Dieser Satz, du bist nicht allein, vermittelt Vertrauen. Und das dritte Kennzeichen ist, dass sie den Menschen der nächsten Generation deutlich machen, ich glaube an dich. Auch wenn du mal aus meinem Windschatten heraustreten wirst, mit Gott schaffst du das. Ich glaube an dich. Werd nun selber deinerseits geistlicher Vater und eine Mutter für andere, die jetzt nach dir kommen. Ich glaube an dich. Stell dich in den Wind, um anderen Windschatten zu bieten. Dieser Satz, ich glaube an dich, vermittelt Verantwortung, überträgt eine Berufung. Du bist dran. Drei ganz entscheidende Sätze. Wir können dieses einfache Modell von Larry Crabb im Zusammenspiel der Generationen einer Gemeinde ganz toll hier in diesem Beispiel von Mose und Josua ableiten. Nach Moses Tod ist es jetzt Zeit, an diesem damals immerhin schon 80-jährigen Josua, sich jetzt selber in den Wind zu stellen und für andere ein Vater des Glaubens zu werden. Jetzt ist es an ihm, vorne wegzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Das ist jetzt seine Berufung, die durch Mose ihm übertragen worden war. Auch ganz offiziell, auch mit Handauflegung, wie es in diesem Text dann hieß. Ob Josua dieser Schritt jetzt in den Wind schwer fiel, ist für mich keine Frage. Absolut, davon gehe ich aus, 100%, so oft wie er ermutigt werden musste, wusste Josua natürlich, er ist kein zweiter Mose. Aber das wurde auch niemals von ihm verlangt. Moses Fußspuren waren für ihn als Nachfolger immer, zu jeder Zeit, unerreichbar groß. Aber jetzt war es seine Berufung, selber Spuren in den Schnee oder angemessener in der Wüste, Spuren in den Sand zu setzen, in seiner persönlichen eigenen Schrittlänge seine Schuhgröße zu hinterlassen. Das war nicht ihm und Mose, es war seine, Josuas Schuhgröße und die hat gepasst zu ihm. Gott will Josua als Josua und nicht als Mose-Duplikat. Wenn wir mal einen Blick ins Neue Testament werfen, da wird uns diese Beobachtung eindrucksvoll noch bestätigt. Im Hebräerbrief, da dient das ganze 11. Kapitel dazu, der christlichen Gemeinde verschiedene Glaubensvorbilder vorzustellen. Männer und Frauen werden hier der christlichen Gemeinde als Väter und Mütter des Glaubens präsentiert. Und alle, die hier aufgezählt werden in diesem 11. Kapitel im Hebräerbrief, sind solche Originale. Gott konnte sie gebrauchen als Original. Alle waren völlig unterschiedlich, was ihre Begabungen und ihre Stärken anbelangt, auch was ihre persönliche Geschichte mit Gott anbelangt. Aber alle vertrauten sie Gott und so konnte Gott jeden Einzelnen verwenden als Vater und Mutter für andere. Natürlich wird in diesem 11. Kapitel auch sehr viel über Mose ausgeführt. Der Name Josua taucht nicht auf. Wohl wird erwähnt, dass unter seiner Führung die Stadt Jericho eingenommen wurde. Es wird auch die Prostituierte Rahab namentlich erwähnt, die in dieser Stadt Jericho lebte und dann im Vertrauen auf Gott die Seiten gewechselt hat. Aber der Name Josua fällt nicht. Aber dann kommt zusammenfassend eine höchst interessante Feststellung von all den Leuten, deren Namen hier nicht aufgezählt werden. Da heißt es wörtlich, das sind tolle Sätze, ich zitiere mal, wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon und Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen, entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Jetzt kommen zwei starke Sätze. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Und dann wird ganz offen ausgeführt, dass auch einige ihren Glauben an Gott mit ihrem Leben bezahlen mussten. Der Glaube an Gott zahlt sich nicht immer in einem langen Leben aus, wie es auch heute in vielen Ländern dieser Erde Menschen erfahren müssen. Aber alle diese Väter und Mütter des Glaubens haben das eine gemeinsam, wird im 39. Vers zitiert, an all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Willst du so einer sein? An der Gott wegen seines oder ihres Glaubens Freude hat? Das waren alles Menschen wie du und ich. Sie alle kannten Angst und Verzagtheit. Sie alle sahen sich in verschiedenen Situationen ihres Lebens überfordert und sie alle kannten Zweifel und Probleme. Und wohl kaum einer von ihnen fand es cool, jeden Tag so richtig voll im Wind zu stehen und damit nur allzu häufig auch im Gegenwind. Aber in diesem Wind, so wird es hier festgestellt, wurde ihre Schwäche in Stärke verwandelt. Im Kampf wurden sie stark. Im Kampf, nicht auf dem Sofa. Im Kampf wurden sie stark. Dadurch, dass sie aus dem Windschatten herausgetreten sind. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Um im Glauben stark zu werden, muss ich in den Wind. Idealerweise kann es in einer Gemeinde immer beides nebeneinander geben. Und eine Gemeinde wie unsere, in der alle Generationen vertreten sind und wir sind reich beschenkt damit, bieten sich beste Voraussetzungen für solch eine Entwicklung. Ich kann mich einerseits im Windschatten anderer bewegen und mich gleichzeitig vor andere stellen, um ihnen Windschatten zu bieten. Das ist für junge Christen tolle Erfahrung, beides erleben zu können. Geistliche Vorbilder, die ihnen helfen in ihren Fragen und gleichzeitig für andere geistliche Vorbilder zu sein, um ihnen zu helfen, im Vertrauen auf Jesus zu wachsen. Und das geht durch alle Generationen hindurch. Beides ist wichtig, nicht nur Hinterradlutscher. Überleg dir mal abschließend, und vielleicht war dieser Videoclip vom Connection vielleicht gerade so ein Impuls für dich, zu überlegen, wer sind die Leute, denen du Windschatten bieten kannst? Um Vorbild zu sein, um ihnen im Glauben zu helfen, um in ihr Leben hineinzusprechen. Es ist zu schaffen. Du bist nicht allein. Ich glaube an dich, eine gute Spur zu hinterlassen. Und überleg auch mal, wer die Leute sind, die dir im Glauben helfen könnten, in deren Windschatten du dich bewegen kannst, die dir helfen, eben dieselben Fragen für dich zu beantworten. Beides gehört zusammen. Auch junge Leute, die brauchen jemanden, der ihnen vorangeht im Windschatten. Und wir sind dankbar, dass wir jetzt für den Tod als Nachfolger einen jungen Mann gewinnen konnten, der ab dem 1.9. hier beginnt, um Windschatten zu bieten für eine ganze Generation von jungen Leuten wiederum. Aber die Jungen selber können bereits Windschatten bieten für Leute, die nachkommen, aus dem Kindergottesdienst oder der Jungschar. die starten im Glauben. Beides gehört zusammen. Wer sind diese Leute für dich, die vorangehen und die nachfolgen? Das ist dieses göttliche Prinzip, dass Glaube weitergetragen wird und zu einer Mündigkeit herangeführt wird. Ich möchte Sie sehr ermutigen, diese Fragen weiter zu bewegen. Sie können gerne dazu auch dann dieses Predigtmanuskript verwenden. Ich verteile es ja immer hinten am Ausgang. Sie können es natürlich auch auf der Homepage downloaden oder schon vorab zugeschickt bekommen, wenn Sie das schon vorher lesen wollen. Da gehören im Anhang, also nicht nur die Predigt im Wortlaut oder weitestgehend im Wortlaut, sondern im Anhang gehört eine ganze Latte von Fragen dazu, um das, was in der Predigt angesprochen wurde, persönlich nochmal zu vertiefen, zu verdichten oder zu ganz persönlichen Entscheidungen zu kommen, das in einer Gruppe von Leuten zu besprechen, im Hauskreis zum Beispiel oder in einer Gebetsgruppe, darüber nochmal nachzudenken und die Predigt praktisch zu verlängern in den Alltag. In der Predigt können immer nur bestimmte Aspekte gebracht werden. Niemals erschöpfend, das ist eine Predigt völlig überfordert. Aber Sie haben die Möglichkeit, das ganz konkret weiterzuführen in Ihr Leben hinein. Ich möchte das nur einmal noch erwähnen, dass Sie da die Gelegenheit haben, da auch für sich zu guten Entscheidungen kommen zu können, über den Gottesdienst hinaus. Aber jetzt erstmal ein paar Momente der Stille, ganz persönlich, dass jeder für sich das klären kann mit diesen Vätern und Müttern. Wer geht mir vorweg und wer folgt mir nach? Um dann im Leben festzustellen, es ist Gottes unendliche Treue, der wir alles zu verdanken haben. Ich schließe diese stillen Momente mit einem Gebet dann ab. Jesus Christus, es ist gut, dass du uns vorangehst in unserem Leben als der treue Gott in Person. Und ich danke dir, dass du uns führst und begleitest. Und selbst in diesen dunklen Wegstrecken, die keinem von uns erspart bleiben, die Treue hältst, um durchzuführen. Und du bist zu jeder Zeit unser großer Windschatten, zu jeder Zeit der, hinter dem wir uns verstecken können, auf den wir uns berufen können und der sich vor uns stellt und sich für uns stark macht. Du gibst Rückenwind. Jesus Christus, aber ermutige du uns nun, selber für uns Menschen Windschatten zu bieten, die jemanden brauchen, das sich vor sie stellt, um ihnen zu helfen, im Glauben Fuß zu fassen, in schwierigen Lebensphasen klarzukommen, weiterzukommen. Und gib du uns Leute, Menschen, die uns Windschatten bieten können, die uns schützen und vorangehen und uns ermutigen. Und lass uns gegenseitig so ein Klima erleben in diesen Sätzen, dass wir es schaffen werden, mit dir zu leben. Dass wir nie allein sind und dass wir dich haben, dass du an uns glaubst und es uns zutraust, dein Ding weiter durchzuziehen. Herzlichen Dank dafür, dass wir mit dir gemeinsam weitergehen können, auch in unsere Zukunft. Amen.